Von der Gelehrtenrepublik zum Dienstleistungsunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren gibt es eine intensive Diskussion über das deutsche Hochschulwesen. Mit immer wieder scheinbar neuen Rezepten, die die kranken und angeblich verrotteten Hochschulen aus ihrem Koma befreien wollen. Doch lange schien es, als habe das Koma, in dem der Kranke lag, längst auch die Ärzte erfasst, Jürgen Mittelstraß. Reformappelle, die an der Trägheit der Politiker wie der Institutionen abhalten und ins Leere liefen, und attentistisches Durchwursteln prägten den hochschulpolitischen Alltag, gelegentlich nur unterbrochen von eher hektischem und orientierungslosem Gesetzeln und Verordnen. Dann aber wurde wild gekocht mit einzelnen Zutaten, die immer Neues versprachen, aber heraus kam dann doch nur allzu oft ein eher populistischer Brei. Und statt Nouvelle Cuisine wurde serviert, was Großmutter schon kannte, ein einziger Gang aus Zeiten, als Schmalhans Küchenmeister war. Ein Menü als Gesamtkunstwerk war jedenfalls nicht in Sicht. Und dennoch, in die Hochschulpolitik ist seit einiger Zeit wieder Bewegung gekommen. An vielen Orten herrscht inzwischen Aufbruchstimmung. In den Hochschulen wie auch in manchen Ländern, die sich aus jenem hochschulpolitischen Gleichschritt zu lösen beginnen, der von der KMK getaktet wird. Und das Bemerkenswerte dabei ist, zum ersten Mal seit einigen Jahren scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, die Reform des Hochschulsystems muss von einem ganzheitlichen Ansatz ausgehen. Sie darf sich nicht in Einzelmaßnahmen erschöpfen, sondern muss die Interdependenzen der verschiedenen Ebenen und das Ineinandergreifen von Reformbereichen in den Blickfeld nehmen. Dies aber macht ein übergreifendes Leitbild der Hochschulentwicklung erforderlich, eine Vision und ein Zielsystem, das den Reformbemühungen eine Richtung und ein gewisses Maß an Kohärenz verleiht. Ein derartiges Leitbild aber fehlte den verschiedenen Reformversuchen der vergangenen Jahre. Und dass es bislang mit der Vision nicht klappte, lag vor allem an den unterschiedlichen Vorstellungsstereotypen, die über die Hochschulen bestehen und die als implizite Denkmodelle jeden Diskutanten und den Ausgangspunkt seiner Argumentation bestimmen. Diese Denkmodelle bleiben jeweils unausgesprochen und werden nicht hinterfragt. Daher verwundert es nicht, dass je nachdem, für welches Bild von Hochschule man sich gerade entscheidet, ganz unterschiedliche Gremien und Entscheidungsstrukturen, andersartige Finanzierungsformen und konträre Qualitätsvorstellungen diskutiert und empfohlen werden. Auch führen diese Bilder zu ganz verschiedenen Lösungen dafür, wie mit der unbestrittenen Überlast umzugehen ist. Folglich hat man untereinander ganz erhebliche Verständigungsschwierigkeiten. Sinnvoll ist daher, die vorherrschenden Bilder von der Hochschule herauszuarbeiten. Vier Modelle der deutschen Hochschule sind in idealtypischer Beschreibung auszumachen. Hochschule als Vorstellungsstereotypen. Die Gelehrtenrepublik. Die Gelehrtenrepublik sieht die Hochschule als Ort ausgewiesener Forscher, die in akademischer Freiheit interessante und gegebenenfalls auch gesellschaftlich relevante Fragestellungen aufgreifen und sie bearbeiten. Erkenntnisse und Methode geben sie an Studenten in einem eher unstrukturierten Kommunikationsprozess weiter. In der Forschung wie in der Lehre sind diese Gelehrten hoch intrinsisch motiviert. Das Gleiche wird von den Studenten angenommen. Die Gelehrten zumindest bedürfen von daher keiner Kontrolle. Die Hochschule ist in diesem Modell Lebensraum für Lehrende und Lernende. Berufs- und Privatleben verschmelzen miteinander, bei den Gelehrten wie bei den Studenten. Forschung und Lehre sind außerordentlich selbstständig. Sie bedürfen innerhalb der Hochschule lediglich hinsichtlich der fachbezogenen Kriterien der Koordination. Die Gremien, Fakultätsrat oder Senat, sind daher nach Fachdisziplinen besetzt, wobei die Fächer einzig die Professoren aufgrund des nur bei ihnen vorliegenden Fachverstandes repräsentiert werden können. Die Finanzierung der Gelehrtenrepublik erfolgt nach dem Alimentationsprinzip. Die Gelehrten formulieren ihre Forderungen nach Finanzmitteln, die von der Gesellschaft erfüllt werden müssen. Dass sie mit diesen Mitteln im produktiven Sinne verschwenderisch umgehen können, ist für ihr wissenschaftliches Selbstverständnis wesentlich. Denn weder die Forschungsgebiete noch die Ansprüche der Gelehrten sind hinterfragbar. Niemand ist in der Lage, die Anforderungen sachgerecht zu beurteilen. Die Leistung der Hochschule in Forschung und Lehre ist ein öffentliches Gut, das keiner Kosten- und Preisdiskussion unterliegen kann. Die Quantität der Forschung wird nicht gesteuert, da Kreativität nicht produzierbar ist. Die Qualität dagegen wird in einem expertengesteuerten Wettbewerb bestimmt. In der Lehre wird Qualität in erster Linie an der Verwendungsfähigkeit der Absolventen in der Wissenschaft beurteilt. Kontakte oder Rückkopplungen zum übrigen Arbeitsmarkt sind bei den Gelehrten individuell und eher zufällig, in keinem Fall jedoch organisiert. Ein Abbau der Überlast kann in der Gelehrtenrepublik nur mit zusätzlichen Mitteln für die Hochschulen erfolgen, damit dort die forschungsbezogene Lehre in kleinen Arbeitsgruppen fortgeführt werden kann. Gefordert wird zudem ein Ausbau der Fachhochschulen zur Aufnahme der anders qualifizierten Abiturienten. Die nachgeordnete Behörde. Völlig andere Implikationen hat das Modell der Hochschule als nachgeordnete Behörde. Hier werden Universitäten und Fachhochschulen als staatliche Einrichtungen behandelt, als Teilmenge des öffentlichen Dienstes. Folglich unterliegen auch Hochschulen den Prinzipien der staatlichen Steuerung im Haushaltsrecht, im Dienstrecht oder in der Besoldung. Auch auf sie finden die staatlichen Steuerungsinstrumente, Gesetze, Verordnungen und Erlasse Anwendung mit mehr oder weniger detaillierten Vorgaben bzw. Eckwerten. Und da gegenüber den Hochschulen ein gewisses Maß an Misstrauen besteht, vom offensichtlichen Versagen der Gelehrten ist die Rede, müssen diese Instrumente verstärkt eingesetzt werden. Ansonsten, so wird befürchtet, läuft die Sache aus dem Ruder. Aus demselben Grund sind auch akademische Gremien und Entscheidungsstrukturen von eher nachgeordneter Bedeutung. Was in den akademischen Gremien geschieht, ist eine Sache. Eine andere, viel wichtigere, ist eine voll ausgebaute Zentralverwaltung, welche die Einhaltung der rechtlichen Regelungen überwacht und als Arbeitspartner der Ministerialverwaltung zur Verfügung steht. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen staatlicher Haushalte, die ursprünglich auf der Basis von definierten Anforderungen ermittelt wurden, dann aber lediglich überrollt werden. Federführend ist dabei nicht mehr das Wissenschaftsministerium, sondern die Finanzministerialbürokratie, welche die Finanzierung der Hochschulen nach Kassenlage vornimmt. Sacherfordernisse spielen angesichts der geringen Haushaltsspielräume nur noch eine untergeordnete Rolle. Auf nicht unerhebliche Skepsis trifft die Forderung nach Finanzautonomie für die Hochschulen. Hier beschleicht den Ministerialen ein unangenehmes Gefühl. Soll der Staat etwa nur noch zahlen dürfen, bei Entscheidungen über den Mitteleinsatz etwa aber schweigen müssen? Das wird als unanständig empfunden, als ungebührliche Umkehrung des Verhältnisses zwischen zentraler und nachgeordneter Behörde. Qualitätsbeurteilung erfolgt in der nachgeordneten Behörde lediglich auf der Basis des Inputs im Rahmen von Zuweisungen. Zugewiesen werden Studenten mithilfe einer Kapazitätsverordnung oder Sach- und Personalmittel im Rahmen des Haushalts. Eine Ergebnis- oder Output-Betrachtung erfolgt nicht. Allerdings wird noch der regelrechte Ablauf der Prozesse kontrolliert. Dabei zählt nicht das Ergebnis, sondern der ordnungsgemäße Weg dahin. Die Einhaltung der Regel wird zum Ziel. Fehler sind Rechtsverstöße und folglich nicht erlaubt. Leistung gilt als erbracht und Qualität als erreicht, wenn es keine Beanstandung durch den Rechnungshof gibt. Die Lösung der Überlast ist in der Logik der nachgeordneten Behörde in erster Linie ein Problem der Kapazitätsverordnung. Je nach Möglichkeit der verfügbaren Finanzmittel muss eine höhere oder geringere Überlast in Kauf genommen werden, inklusive der daran gekoppelten Stellensperren. Varianten sind das Lehrdeputat, das festgesetzt werden kann, ohne die Delegation der Verantwortung auf den Dekan. Die Lösung der Überlast ist in der Logik der nachgeordneten Behörde in erster Linie ein Problem der Kapazitätsverordnung. Je nach Möglichkeit der verfügbaren Finanzmittel muss eine höhere oder geringere Überlast in Kauf genommen werden, inklusive der daran gekoppelten Stellensperren. Varianten sind das Lehrdeputat, das festgesetzt werden kann, oder die Delegation der Verantwortung auf den Dekan mit einer Amtszeit von 4 Jahren als organisatorisch dekretistische Lösung.
Die Gruppenhochschule. Das Gruppenmodell sieht die Hochschule dagegen als Ort der Interessengegensätze, die mithilfe demokratischer Mechanismen ausgeglichen bzw. geschützt werden müssen. Dabei nimmt jede Gruppe für sich in Anspruch, dass sie aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit die besseren Lösungskonzepte vertritt. Gefordert wird daher ein größeres Mitspracherecht in den Gremien oder eine höhere Parität. Die jeweiligen Interessen treten in den Entscheidungsprozessen wechselhaft als Wahl- oder Zielkoalition auf. Entscheidungsergebnisse sind daher häufig nur schwer vorhersehbar. Sie sind eher zufallsbedingt und folgen kaum einem Gesamtinteresse. Bei der Finanzierung fragt jede Gruppe nach dem gruppenbezogenen Nutzen, etwa hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherheit für wissenschaftliche oder nichtwissenschaftliche Mitarbeiter oder des Studentenentgelts für studentische Hilfskräfte. Dazu kommt die Forderung nach Finanzierung der Organisation, die hinter der Interessenvertretung steht. Gemeinsame Ziele bilden sich nicht heraus und aufs Ganze bezogene Strategien werden nur selten verfolgt. Die Gruppensicht bestimmt denn auch die Erwartung an die Leistung der Hochschule. Dabei öffnet sich eine erhebliche Bandbreite. Die Studenten wollen zum Beispiel ein Examen, das beste Eintrittschancen in den Beruf ermöglicht. Die Wissenschaftler streben nach individueller oder gesellschaftlicher Wissensbereicherung oder nach Reputation in Forschung und Lehre als Basis für ihre berufliche und wissenschaftliche Karriere. Die Fraueninteressenvertreter oder gesellschaftlichen Minderheitenvertreter erstreben die Veränderung der Gesellschaft, wobei der Hochschule eine Vorreiterrolle zugemessen wird. Die Gruppensicht ermöglicht jeweils unter Ausschluss der eigenen Gruppe die Lösung der Überlast durch die anderen. Professoren halten die Studenten für zu faul, schlecht vorgebildet sowie freizeit- und konsumorientiert. Die Studenten sehen in der schlechten Organisation der Abwesenheit der Professoren und ihrer Forschungsorientierung den Grund für Missstände und die drückende Überlast. Das Dienstleistungsunternehmen. Als Alternative zur inzwischen schon etwas angestaubten Gruppenhochschule als 68er Errungenschaft führen einige inzwischen die Hochschule als Dienstleistungsbetrieb ins Feld. Hier ist der Hochschule Produzent von Dienstleistungen im Bereich von Forschung und Lehre, von Transfer, Wirtschaftsförderung oder Kultur. Sie steht dabei in internationaler Konkurrenz zu anderen Hochschulen, Forschungseinrichtungen oder sonstigen Institutionen des tertiären Bereichs. Diese Konkurrenz muss die Hochschule mit einem effizienten, ressourcenschonenden Sach- und Personalmitteleinsatz zur Erreichung der Ziele bestehen. Die Gremien sind im Selbstverständnis dieses Modells zu verringern und Entscheidungsprozesse zu verkürzen, damit auf Anforderungen des Marktes, in Klammern Arbeitsmarkt, Forschungsmarkt, möglichst rasch reagiert werden kann. Studienangebote und, darauf aufbauend, Fachbereiche und wissenschaftliche Einrichtungen sind autonom und flexibel einzurichten. Der Staat selbst darf nicht lenkend eingreifen, da in einem wettbewerblichen Modell bei aller Vorausplanung der Erfolg letztlich nur durch Versuch und Irrtum entschieden werden kann. Die Finanzierung der Hochschulen muss sich an den Marktleistungen orientieren. Nicht mehr die Ansprüche der Gelehrten oder die im Finanzhaushalt freizumachenden Mittel bestimmen die Finanzzuweisungen an die Hochschulen, sondern die Kosten für die erbrachten Leistungen bzw. der Preis, den die Gesellschaft oder das Individuum für die Leistung zu zahlen bereit sind. In Forschung und Lehre werden erbrachte Leistungen beurteilt nach den Kosten, die sie verursachen, in Klammern Input, sowie nach Qualität und Quantität der erbrachten Dienstleistungen, in Klammern Output. Dies geschieht auf der Grundlage von Leistungsvergleichen anhand quantitativer Leistungsindikatoren und qualitativer Evaluationen. Dabei ist die Hochschule auf verschiedenen Dienstleistungsmärkten, das heißt Studiengängen bzw. Forschungsfeldern, aktiv und unterschiedlich erfolgreich. Sie wird daher die Studiengänge und Forschungsprogramme ihren Stärken oder Schwächen entsprechen, aus- oder abbauen. Die Lösung der Überlast schließlich ergibt sich einerseits aus der effizienten Organisation des Hochschulbetriebs, andererseits aus dem nachfrageorientierten Mittelzufluss in Verbindung mit einer flexiblen Entscheidungsstruktur. Soweit die gängigen Vorstellungsstereotypen über das, was die Hochschulen sind oder sein sollen. Selbstverständlich gibt es keines der vier genannten Modelle ein exaktes Bild der Realität in der deutschen Hochschullandschaft wieder. Komplizierter. Die deutsche Hochschule hat alle Elemente der unterschiedlichen Typen in sich, woraus sich ein in vielfacher Hinsicht dysfunktionales System und eine komplexe Gemengelage aus unterschiedlich angelegten und begründeten Entscheidungsstrukturen, Steuerungsinstrumenten, Handlungsträgern und Motivationslagen ergeben. Vor diesem Hintergrund ist es somit auch schwierig, die übergreifenden Sinn und daraus abgeleitete Strukturfragen des Hochschulsystems in angemessener Weise zu beantworten. Daher beschränkte sich die Hochschulpolitik bisher weitgehend darauf, aus den verschiedenen Modellen einzelne Elemente herauszugreifen, ohne auf den Gesamtzusammenhang Bezug zu nehmen. Die Reformen bleiben bei Einzelmaßnahmen stehen. Studienzeiten sollen verkürzt, Dekane gestärkt, Gebühren für Langzeitstudierende eingeführt oder Haushalte flexibilisiert werden. Was diesen Maßnahmen jedoch fehlt, ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Bezug zu einer Vision der künftigen Hochschule, zu einem Leitbild, welches das künftige Hochschulsystem beschreibt. Ein derartiger Bezug ist jedoch notwendig, um die einzelnen Maßnahmen und Schritte zu einem kohärenten und konsistenten Reformprogramm zusammenzufassen. Dieses wiederum muss darauf ausgerichtet sein, die Hochschulen in die Lage zu versetzen, die Herausforderungen, vor denen sie und die Gesellschaft stehen, erfolgreich zu bewältigen.